Schwester Hildegard Thiessen als Orchester und ich, Schwester Christa Weig, begrüßen Sie herzlich zu unserem heutigen Boxenstopp an der Krafttankstelle Gottes. Also beim Autorennen, da müssen ja die Wagen immer wieder oder die Rennfahrer in den Boxenstopp fahren, um hauptsächlich Kraftstoff nachzutanken. Und so ist unsere heutige Bibelstunde auch ein Boxenstopp, um Kraft für die neue Woche zu tanken. Wir begrüßen auch die Schwestern und den Bruder im Haus Weitblick. Und wir begrüßen auch diejenigen, die dann später diese Bibelstunde nachhören werden. Wir grüßen auch die Geburtstagskinder, zwar die, die heute Geburtstag haben und die, die in der letzten Woche Geburtstag hatten. Wir grüßen sie mit einem Vers aus der Bibel, aus Sprüche 15, Vers 16. Da heißt es, im leuchtenden Angesicht des Königs ist Leben. Das heißt, wenn Gott uns ansieht, leuchtet sein Angesicht. Und deshalb können wir aufatmen, leben. Und gut, dass das nicht nur den Geburtstagskindern, sondern uns allen gilt. Und eine gute Nachricht, wir dürfen wieder singen. Klar, mit Nasen-, Mundschutz. Ich brauche das nicht, weil ich weit genug weg bin von Ihnen. Und ich setze mich gleich hin, dann spucke ich nicht. Ja. Und Sie dürfen aber gerne mit Mundschutz mitsingen von Herzen. Das erste Lied, das wir singen, heißt Fürchte dich nicht, denn du bist mein, ist manchen von Ihnen bekannt. Und wer es nicht kennt, hört einmal zu und dann kann er gleich mitsingen. Ich mache mal die Abkündigung am Anfang, damit die nachher alles zudecken. Also wir freuen uns, dass das in Corona-Zeiten schon wieder möglich geworden ist, sich zu treffen. Herzlich willkommen allen, die da sind. Das klappt ja hier mit dem Mund- und Nasenschutz und das klappt sich ja dann beim zweiten und dritten Lied auch. Und beim Ausgang, das wissen Sie schon, die häufiger jetzt sonntags kommen, die hier vorne sitzen, gehen durch die Glastüren raus, also die machen wir dann auf. Und wer hinten sitzt und oben geht durch den Gang hinaus. Leider kann unser Kindertreff und auch die Krabbelgruppe im Speisesaal oben noch nicht stattfinden. Und einen Schriftentisch gibt es auch nicht, aber wenn Sie ein neues Zeit mit Gott Heft brauchen, dann geben Sie das Geld einfach in die Opferbüchse, also nehmen das Heft natürlich mit und geben das Geld in die Opferbüchse. Und wir laden Sie dann auch jetzt schon für den nächsten Sonntag ein zur Bibelstunde mit Schwester Heidi. Und Sie sehen, wir haben noch Platz. Sie dürfen also auch andere wieder ermutigen, zu kommen, Angehörige mitzubringen. Und noch ein Trost. Also wenn Sie jetzt vergessen haben, sich anzumelden, kommen Sie trotzdem. Wir finden immer schon noch einen Platz. Sonst ziehen wir überall 1 Zentimeter ab und dann reicht das auch. Und dann schreiben wir draußen eben Ihren Namen auf. Jetzt wollen wir beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir dafür, dass es dein Tag ist, der Sonntag, dein Auferstehungstag. Das vergessen wir einfach manchmal, dass wir eigentlich jeden Tag Grund haben, Auferstehung zu feiern. Danke, dass du da bist und lebst. Und du weißt, was wir mitgebracht haben an Freuden, aber auch an Dingen, die uns belasten. Wir bitten dich, dass du unseren Blick auf dich richtest und dass wir mit unseren Herzensohren auch hören, was du jedem von uns heute sagen willst. Danke, dass dein Wort uns Kraft gibt und dass du unsere Krafttankstelle bist. Wir rechnen jetzt mit dir. Amen. Wer zur evangelischen Kirche gehört, der bekommt oder bekam zur Konfirmation mit 14 oder 15 Jahren einen bestimmten Bibelspruch, einen Denkspruch, den wir unser Leben bedenken sollen. Und ich glaube, das gibt es in anderen christlichen Kirchen auch zum Teil. Wer von Ihnen konfirmiert wurde, den frage ich mal, ohne dass Sie sich jetzt melden müssen. Kennen Sie Ihren Bibelvers noch, den Sie zur Konfirmation bekommen haben? Doch, manche nicken. Und am liebsten würde ich jetzt eine Austauschrunde machen, aber das geht einfach, Corona ist an allem schuld, einfach nicht. Was haben Sie denn im Laufe Ihres kürzeren oder längeren Lebens schon mit diesem Vers erlebt? Vielleicht notieren Sie sich das einfach mal in einer Art Rückblick. Ich weiß meinen Spruch noch, den haben Sie eben vielleicht schon gesehen. Der steht in Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, oder aber, da geht ja was voraus, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, sagt Luther. Elberfelder sagt, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Oder die gute Nachricht übersetzt, aber alle, die dem auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Um diese Zusage Gottes soll es heute gehen und wir machen eben Halt an dieser Krafttankstelle Gottes. Ich habe mir ein paar Fragen dazu überlegt. Was ist denn eigentlich die Kraft Gottes und worin besteht sie denn? Kraft, das lässt sich auch ausdrücken mit Macht oder Stärke, Vermögen, auch Pracht, Beistand, Hilfe, Stütze und Wucht. So im Jugendbereich sagt man ja manchmal, du bist eine Wucht. Also da kommt einem etwas Geballtes entgegen. Und in der deutschen Sprache, von dem Begriff Kraft her, sprechen wir auch von einem Leistungsvermögen einer Sache, eines Tieres, eines Menschen, sei es jetzt geistig oder physisch. Und man spricht vom Leistungsvermögen Gottes. Kraft steht im biblischen Zusammenhang mit dem Wesen und der Tätigkeit Gottes. In Matthäus 26 heißt es einmal, er ist Kraft. Er sitzt zur Rechten der Kraft Gottes. Und Gott allein verfügt über seine Kraft, die er dem Menschen schenken will, wie er Gott es will. Oder er entzieht dem Menschen seine Kraft, auch wie er es will. In der Bibel gibt es auch verschiedene Begriffe für Kraft, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Ich denke meistens bei Kraft vom Neuen Testament her an die Dynamitkraft Gottes, Dynamis. Gibt es einen Sprengmeister unter uns oder Mitarbeiter in der Sprengungsarbeit? Nein. Aber Sie haben es vielleicht schon mal gesehen oder die Älteren unter uns haben das vielleicht sogar erlebt, wenn Häuser weggesprengt wurden. Da werden für Menschen unüberwindbare Hindernisse weggesprengt, sodass sie uns nicht mehr behindern dürfen. Das sage ich jetzt im übertragenen Sinn, denn also wenn ein Haus gesprengt wird, dann sind da ja schon noch die Steine da vorhanden. Oder denken wir an die Mauern von Jericho, die Gott gesprengt hat und diese uneinnehmbare Stadt war plötzlich zugänglich. Wenn wir von der Kraft Gottes sprechen, dann geht es um seine überschwängliche Kraft. Die Kraft, die alle irdischen, menschlichen Möglichkeiten übersteigt. Wie zeigt sich denn diese Kraft? Zum Beispiel in der Schöpfung Gottes. Jeremia spricht vom Herrn, in Kapitel 32, vom Herrn, der Himmel und Erde durch seine große Kraft geschaffen hat. Und Paulus bestätigt das und erkennt in Gottes Schöpferkraft sein unsichtbares Wesen. Das ist Römer 1. Man kann an der Natur, an der Schönheit der Natur erkennen, dass es einen Schöpfergott gibt. Den Erlösergott, den können wir nur im Wort Gottes entdecken. Aber in der Natur können wir erkennen, es gibt einen Schöpfergott. Er hat diese Welt wunderbar gemacht. Was wir daraus gemacht haben, ist ein anderes Thema. Und seine Kraft zeigt sich auch in seinem Handeln. Nehmen wir als Beispiel die Lage des Volkes Israel nach dem Auszug aus der Gefangenschaft in Ägypten. Das Volk befindet sich in großer Not. Vor dem Volk das Schilfmeer. Hinter dem Volk das ägyptische Heer des Soldaten, der Soldaten Pharaos. Und in seiner Allmacht lässt Gott dieses Wasser, dieses Schilfmeer stillstehen, teilt es, sodass das ganze Volk trockenen Fußes hindurchgehen kann. Das sind Wunder, die Gott tut, die können wir überhaupt nicht erklären, müssen wir auch nicht. Aber er rettet sein Volk. Und wenn er diese Welt geschaffen hat, ist es für ihn ja ein leichtes, die Moleküle des Wassers anders zusammenzusetzen, dass da plötzlich zwei Teile sind und in der Mitte eine trockene Straße. Und ich habe auch noch mal gedacht, als Israel dann am Berg Sinai war und als Gott sich seinem Volk nahen wollte und mit seinem Volk, das er aus Liebe erwählt hat, die 10 Gebote zu geben, eine verbindliche Form der Gemeinschaft eines Volkes, da geschah das mit Donnern und Blitzen und Rauch und Erdbeben, eine gewaltige Demonstration seiner Kraft, seiner Macht. Warum gerade Israel? Wir wissen es nicht. Einfach aus Liebe. Also Herr Weipert, ich nehme jetzt mal eben Sie als Beispiel und Frau Weipert, haben wir vorher nicht abgesprochen. Aber es hatte ja auch einen Grund, dass Ihr Mann Sie gefragt hat, ob er Sie heiratet. Und ich gehe mal davon aus, dass das aus Liebe geschah. Ne? Frau Weipert, stimmt es? Ja, ist so, ne? Oder? Doch, ja. Also, Liebe kann man nicht erklären. Liebe geschieht einfach. Und so hat es Gott auch gemacht. Aber das schließt ja nicht aus, dass er uns genauso liebt, auch diejenigen, die nicht aus dem Volk Israel kommen. Ach, sehen Sie, Matthias und Magdalene hätte ich ja auch noch als Beispiel nehmen können. Ja. Am deutlichsten zeigt sich Gottes Kraft wohl im Neuen Testament, als sein Mensch gewordener Sohn Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünde starb. Lesen Sie das mal nach bei Matthäus. Das ist verbunden mit Erdbeben, Sonnenfinsternis und mit Gräbern, die sich öffneten. Ein unfassbares Geschehen, weil Jesus für die Sünde des Menschen gesühnt hat, gelitten hat. Und der Höhepunkt liegt in der Auferweckung seines Sohnes aus dem Tod. Der Tod hat bei Gott niemals das letzte Wort. Und ein Mensch, der sich im Glauben Jesus anvertraut, Jesus, dem Todesüberwinder, hat immer das Leben auf seiner Seite. Niemals den Tod als letztes. Wie zeigt sich denn Gottes Kraft noch? Zum Beispiel in seinen Gerichten, die er ankündigt, also die Rechtsverurteilung, wenn ein Mensch nicht in den Wegen Gottes geht. Aber er zeigt seine Macht, seine Kraft auch in seiner gnädigen Hilfe. Das heißt einmal in der Bibel, Gott hilft gern. Oder der Psalmbeter sagt, denn du hilfst ja gern. Sein Geist ist Kraft, ebenso die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium, Römer 1, Vers 16. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes zur Rettung, Ergänzung, aus der Macht der Sünde, für jeden, der glaubt, der sein Leben mit ihm verbindet. Aber nicht nur in der gewaltigen Machtdemonstration Gottes entdecken wir seine Kraft, sondern auch im Stillsein und im Schwachsein. Denken wir an den Elia, den Propheten, der im Auftrag Gottes dem König und dem Volk sagte: So läuft's nicht, so hat's zu laufen. Ohne Gott, ohne den Gehorsam Gottes Wort gegenüber läuft das schief. Und dann ist er nach seinem Sieg über die Baalspriester so verzweifelt. Erst demonstriert Gott seine Macht und dann kommt die Königin Isebel und kündigt an: Ich lasse dich verfolgen und töten. Dir wird's gehen wie den Baalspriestern. Und dieser starke Elia ist verzweifelt, gerät in eine tiefe, depressive Phase, geht in die Wüste und will sterben. Das war nicht nur mal eben so eine augenblickliche Stimmung, er war tief verzweifelt. Und was macht Gott? Also Gott hat ja gesagt, geh in die Wüste, zieh dich zurück. Und dann, das überwältigt mich immer wieder, hält er ihm keine Ansprache. Er lässt ihn schlafen. Mehrmals sogar. Und er gibt ihm zu essen. Okay, wir denken Brot und Wasser. Das mag vielleicht nicht gerade das Festtagsmenü sein, wie wir es heute zum Beispiel heute Mittag gehabt haben. Aber Brot und Wasser, Grundnahrungsmittel, das passiert ein paar Mal und dann, also er isst dann jedes Mal, trinkt was und schläft wieder. Und dann kann Gott sagen: So, Elia, jetzt mach dich auf und führe den nächsten Auftrag aus. Und als er am Horeb angekommen ist, er muss eine ganze Ecke wandern, da begegnet ihm oder zeigt Gott ihm noch einmal durch seine Machtdemonstration, also durch Sturm und Erdbeben und Feuer, zeigt Gott: Ich habe diese Macht. Aber persönlich begegnet er ihm dann im stillen, sanften Säuseln. Gott kommt in der Stille zu ihm. Eine Anmerkung: Hören Sie sich mal das Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy, den Elias, an. Kann man ja heute alles im Internet machen, ja, auf YouTube oder so. Ihr habt es uns selbst schon mitgesungen zweimal. Und das ist genial, wie Bartholdy als Jude, als messianischer Jude, als Jude, der an Jesus glaubt, diesen Bibeltext vertont hat, das Alte mit dem Neuen Testament verbunden. Würde ich Ihnen jetzt am liebsten vorsingen, aber reicht die Zeit nicht ganz. Oder denken wir auch an Paulus, den Apostel, der uns viele Briefe an die Christen in den Gemeinden überliefert hat, der viele Gemeinden gegründet hat. Er hatte eine Krankheit, wissen nicht genau welche, und er hat mehrmals Gott gebeten: Nimm mir doch diese Krankheit weg. Aber nachdem er das dreimal getan hat, sagt der Herr zu ihm: Jetzt ist gut, Paulus. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich könnte mir denken, ich kenne sie ja nicht alle so persönlich, manche schon, aber weiß nicht viel von ihrem Leben, dass sie Ähnliches auch schon erfahren haben, sei es durch körperliche Krankheit und Schwachheit, aber auch durch innere Schwachheit, wo einem Dinge so zu Herzen gehen, dass man gar nicht mehr die Kraft hat, noch vom Stuhl hochzukommen. Meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Ich denke aber auch an starke Persönlichkeiten, die äußerlich nicht unbedingt eindrucksvoll daherkommen, sondern eher gebrechlich und schwach wirken. Und sie gehören auch nicht unbedingt zu den führenden Leistungsträgern unserer Gesellschaft, sondern ihre Stärke liegt in ihrer Gottesbeziehung. Jeder in aller Unterschiedlichkeit wird von Jesus gebraucht in der Weise, wie er es will. Ob er nun äußerlich schwach oder stark ist, innerlich schwach oder stark. Entscheidend ist, was Jesus durch ihn tut. Ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen an eine unserer Schwestern, die nennen jetzt keinen Namen, die sehr zart und gebrechlich war und war auch nicht unbedingt eine Wortführerin oder so. Ich lernte sie kennen, also näher kennen, wir kennen uns ja alle als Schwestern, aber näher kennen, als sie in der Reha in Bad Wildbad war, wo ich gearbeitet habe. Und wir sind immer in Verbindung geblieben und dann war ich an einem anderen Dienstort und dann hat mich mal etwas fürchterlich aufgeregt. Und ich war richtig sauer. Und kennen Sie das, dass man innerlich so berührt ist, man hat hier keine Kraft, keine Gewalt mehr über sich. Und da hat mich eine Sache so aufgebracht und da habe ich gedacht, ich muss sie jetzt anrufen. Habe ich gemacht, habe sie angerufen und habe ihr erzählt, was da los war. Und also ich war richtig innerlich, ja, belegt. Und dann sagt die Schwester nur ganz ruhig, Schwester Christa, lass doch das Kleine klein und das Große groß. Und es war in mir, als ob ein Schalter umgelegt wurde und es sagte Klick. Diese innere Empörung, die mich so in der Hand hatte, die war weg. Die Sache war immer noch unmöglich, genau, sehr unmöglich. Aber in mir war etwas passiert. Lass doch das Kleine klein und das Große groß. Und dieser eine Satz hat mich lange begleitet und mir immer wieder geholfen, hilft mir bis heute in manchen Situationen, wo ich tief Luft hole und sagen will, und wo es mir dann manchmal auch gelingt, zu sagen, lass mir selbst zu sagen, lass das Kleine klein und das Große groß. Das sind in meiner Sicht starke Persönlichkeiten. Jetzt müssen wir aber noch den Hintergrund erfragen, in dem, auf dem dieser Vers, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, ausgesprochen wurde. Also Jesaja, der Prophet, wurde im 8. Jahrhundert vor Christus berufen. Und zwar war das Volk Israel bereits geteilt in das 10-Stämme-Reich Israel und in das Nordreich und das Südreich Juda, bestehend aus Juda und Benjamin. Das Nordreich Israel wurde 722 vor Christus wegen seines Ungehorsams Gott gegenüber in die assyrische Gefangenschaft geführt. Aber auch im Südreich Juda, da gab es zwar ein paar fromme Könige, aber nicht nur, und fromm meine ich jetzt ganz positiv, da hat auch Jesaja im Auftrag Gottes die Gefangenschaft angekündigt, die 70 Jahre dauern sollte in Babylonien. Aber er hat auch die Hoffnung, die Gnade Gottes verkündet. Und dann schenkt Gott diesem Propheten eine Vorschau, etwas, was knapp 200 Jahre später geschehen würde. Wir gehen davon aus, dass das über die Prophetenschüler dann später auch mitgetragen wurde. Wir wissen nicht genau, ob das Jesaja einfach aufgeschrieben und für sich behalten hat und das später dann ausgepackt wurde. Auf alle Fälle gibt Gott ihm eine Schau, eine Prophetie für 200 Jahre später. Und da sieht Gott schon dieses Volk Israel, das da verzweifelt an den Bächen in Babylon sitzt, fern des Landes, das Gott ihm versprochen hat. Und in diese Not hinein gibt Gott dem Jesaja, also diese Prophetie, dass auch das Volk wieder zurückkehren wird, zumindest der Überrest. Gott gibt über den Jesaja seinen Trost in diese Situation hinein. Ich lese Ihnen mal die Verse 40, Kapitel 40, Vers 27 bis 31 vor. Warum sagst du Jakob, also das ist Jakob, war ja der Enkel Abrahams und hieß ja dann nachher Israel, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und dem er gibt dem Müden, er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, ich habe hier Elberfelder Übersetzung, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Gott tröstet, gibt neue Kraft, neue Hoffnung. Gott sieht hinein in unser Schwachsein, in unsere Müdigkeit. Es ist ja schon eine Leistung, Sonntagmittag um 2 hier zu sitzen. Ja, also allen Respekt. Ich kann mich ja hier noch am Pult festhalten, ja. Aber es gibt ja auch eine innere Müdigkeit. Gott sieht hinein in unser Schwachsein, unsere Verzweiflung, auch in unsere Schuld. Er zeigt die Wege, die daraus führen können. Er verspricht Vergebung, verspricht neue Kraft und neuen Mut. Er ist der Gott allen Trostes. Jetzt fragen wir noch weiter, wozu brauchen wir denn die Kraft Gottes? Von Elia und Paulus haben wir schon gesprochen. Kraft, um Gottes Auftrag auszuführen. Kraft, um in schwierigen Zeiten nicht zu verzweifeln, beziehungsweise in der Not Gottes Hilfe zu erfahren. Was mich an dieser Stelle tief beschäftigt, also meine Eltern leben schon lange nicht mehr, aber der Gedanke, meine Eltern wären jetzt im Altenheim oder Seniorenheim oder Pflegeheim und ich dürfte nicht hin. Schon der Gedanke macht mich ganz verrückt. Also da weiß ich nicht, wie Angehörige aushalten und die Betreffenden selbst auch. Glücklicherweise ist das ja jetzt wieder etwas geregelt oder etwas besser geregelt. Und vielleicht beschäftigt es sie auch, dass sie sagen, meine Angehörigen sind so weit weg, ich kann gar nicht zu ihnen nach Hause fliegen. Und gut, es gibt Telefon und weiß man aber auch nie, was davon dann staatlich mitgehört wird. Aber das ist ja auch etwas, womit man fertig werden muss. Er gibt Kraft, um eine neue Sichtweise zu gewinnen. Er gibt Kraft, um mit Krankheitssituationen fertig zu werden, sie anzunehmen und aushalten zu können. Aber Sie wissen auch vielleicht noch besser als ich, das geht auch nicht mal eben so. Das ist ein Prozess, ein Lernprozess. Und er gibt auch Kraft, um trotz vieler ungelöster Fragen den Blick auf die Größe unseres Herrn zu behalten. Lernen wir es, unsere Nöte nicht an unserer Ohnmacht und Schwachheit zu messen, sondern an der Größe Gottes. Und ich möchte noch was einfügen, wenn ich da oben gerade 2 junge Leute sehe, die vielleicht noch nicht konfirmiert sind. Ich weiß ja nicht, wie euch das gegangen ist in dieser Schulzeit. Könnt ihr wieder zur Schule gehen? Beide? Ja. Und habt wieder vollen Unterricht oder geteilten? Geteilt, voll und geteilt. Und wie ist euch das ergangen in den Zeiten, in denen ihr am Computer gesessen habt und dann Schule über Computer mitmachen musstet? Gut oder nicht gut? Macht mal so oder macht so? Du findest es nicht gut und du? Auch nicht so gut. Also dazu braucht man doch auch Kraft, um nämlich trotzdem am Lernen zu bleiben. Also das finde ich schon eine Herausforderung, die ihr dann, so wie ich euch sehe, von hier gut bewältigt habt. So, jetzt denken wir noch an Abraham, einen der Stammväter des Volkes Israels. Abraham brauchte Kraft zum Verzicht und zum Gebet. Also zu Abraham gäbe es viel zu sagen. Ich greife nur das heraus, als er ausgezogen ist aus dem Irak, über Haran da oben, Mesopotamien, nach Israel, nach Kanaan, da hat er ja seinen Neffen Lot mitgenommen. Ob er das sollte, weiß ich nicht genau. Vielleicht hat er auch gesagt, Onkel Abraham, so hieß er ja, ich gehe mit. Naja, jedenfalls kriegen die Hirten des Abraham und die Hirten des Lot Streit um die besten Weideplätze. Und Abraham erfährt davon und sagt, nee, so geht das aber nicht. Also was denken denn die kanaanitischen Völker um uns herum, wenn hier die Menschen, denen sich der lebendige Gott offenbart hat, streiten? Und dann sagt der Lot, wähl du aus. Willst du diese Weideplätze, dann nehme ich die, und willst du die, dann nehme ich die. Abraham als der Ältere hätte wählen dürfen. Aber er ist so klug, dass er unterscheiden kann, worauf kommt es an in dieser Situation. Und der Lot wählt natürlich die besten Weideplätze unten am Jordan, Sodom und Gomorra und all diese schönen grünen Weideflächen. Gut. Und Abraham bleibt da oben in der Trockenheit. Als Gott dann eines Tages den Wohnort Lots, Sodom, vernichten will wegen der andauernden Sünde der Bewohner, sagt Gott es vorher dem Abraham. Und dann geht der Abraham ins Ringen mit Gott, ins Gebet und sagt, das kannst du doch nicht machen. Stell dir vor, da sind 50 Menschen, die dich kennen und sich an dich halten. 50 Gerechte. Und dann willst du die ganze Stadt umbringen? Das geht doch nicht. Also gut, sagt Gott, wenn 40 da sind. Oder, also jedenfalls geht das so weit runter, bis Abraham sagt, also und wenn 10 da sind, du kannst doch dann diese Stadt nicht vernichten. Und dann sagt Gott, gut, also wenn sich 10 Gerechte finden, dann werde ich die Stadt nicht vernichten und dann das Gericht aufschieben. Das ist Arbeit, dazu braucht man Kraft. Nicht um Gott was abzutrotzen, sondern um im Gebet zu ringen. Wie nötig brauchen wir die Kraft zum Gebet, auch in unserer Gesellschaft, für die Leistungsträger unserer Gesellschaft in Politik und Wirtschaft und Kirche. So, jetzt habe ich mir noch überlegt, wie erfahren wir denn Gottes Kraft? Ich habe im Internet unter Neue Kraft 17 Tipps zum Energietanken gefunden. Die lese ich Ihnen jetzt nicht alle vor. Aber eine heißt, streck dich, schüttel dich aus und hüpfe auf und ab. Naja, also wer gerade eine frische Hüft-OP oder Knie-OP hinter sich hat, der kann nicht gerade auf und ab hüpfen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Ja, das können wir alle. Durch den Wald gehen und 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen, das geht. Höre deine Lieblingsmusik und tanze dazu. Ja, gut. Oder beweg dich so oft es geht. Das stimmt. Oder mach öfter mal verrückte Sachen, trau dich. Naja, kommt drauf an, was, ne? Aber warum nicht? Meide möglichst Zucker, Weißmehl und Alkohol. Ja, stimmt. Versorge deinen Körper mit allen Nährstoffen. Ja, in Deutschland können wir das. Aber was ist denn in Syrien? Mit den Christen dort? Oder überhaupt mit den Menschen dort, ob sie Christen sind oder nicht. Finde deinen idealen Schlafrhythmus. Ich sag's Ihnen, ich übe immer noch an diesem Punkt. Hören wir nochmal auf das, was die Bibel sagt. Bleiben wir bei Jesaja. Und das war jetzt hochinteressant. Ich habe heute Morgen noch, also ich war heute nicht im Gottesdienst, sondern habe da nochmal dran gesessen. Und da habe ich gedacht, ich muss wissen, welcher Begriff steht hier für Kraft in Jesaja. Neues Testament, Dynamitkraft, das weiß ich, kann ich selbst, aber Hebräisch kann ich nicht. Also habe ich eine Schwester angerufen, die habe ich nicht erreicht, die zweite ist auf Reisen, habe ich eine dritte angerufen und die haben dann da, wo sie wohnt, zu dritt, da ist noch eine Pfarrerin dabei, gegrübelt und eine Stunde nachgeguckt und dann haben sie mich angerufen. Also, hier steht bei Jesaja ein Begriff, Isis, dessen Form, Sprachform enthält Folgendes. Der Kraftlose gibt vor Gott zu, dass er selbst keine Kraft hat und dass er Gottes Kraft braucht. Und dann findet ein Tausch statt zwischen Gottes Allmacht, seiner Kraft und der menschlichen Ohnmacht. Also zugeben, dass man Krafthilfe braucht, und im Tausch diese Kraft Gottes neu empfangen. Das entspricht dann der Erfahrung des Paulus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Welch eine Herausforderung zuzugeben, dass ich schwach bin. Müssen wir ganz schön üben, ne? Kann ich alleine, kann ich alleine. Oder wenn ich jemandem die Tür aufhalte, kann es sein, dass jemand sagt, so alt bin ich auch noch nicht. Dann sage ich, na, also ein bisschen Anstand habe ich schon von zu Hause mitgekriegt. Oder ein Herr, der mich mal zur Bahn gebracht hat, machte mir die Seitentür auf am Auto, ließ mich ins Auto einsteigen, dann stieg er ein, brachte mich zum Bahnhof in Köln, dann hielt er da und er hat gesagt, Sie können hier stehen bleiben, ich steige mal eben schnell aus. Er lächelte mich an, stieg aus, machte seine Tür zu, machte meine Tür auf, ließ mich aussteigen, holte meinen Koffer raus, schloss sein Auto ab und sagte, Schwester Christa, bisschen Kavaliersdasein ist schon drin bei mir. Brachte mich zur Bahn, stellte meinen Koffer im Abteil, damals waren da oben noch die Netze da, ins Gepäcknetz und sagte, darf ich mich jetzt verabschieden? Und ich saß im Zug und dachte, ich bin eine Frau, ich bin eine Frau, ich bin einem Kavalier begegnet. Das macht was aus. Warum sich denn nicht helfen lassen? So, jetzt noch ein Punkt, wie erfahren wir diese Kraft? Wir müssen ein bisschen weitermachen noch hier. Ich habe mir das überschrieben mit im Bewusstsein der Zusagen Gottes leben. Also in Jesaja heißt es ja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Also ihr beiden da oben, wenn ihr, ich weiß nicht, wie ihr heißt, aber das wisst ihr ja selbst, wenn ihr euch zum Geburtstag etwas wünscht oder wenn ihr euch etwas wünscht und sagt es euren Eltern, und ihr kriegt so ein bisschen das Signal, also wann, wissen wir noch nicht, aber ihr kriegt's. Das beflügelt doch, das motiviert doch. Wenn man sagt, ich nehme jetzt mal als Beispiel, ich kann kein, wie heißt denn das Ding? Na, Skateboard fahren, ja, wäre eine Katastrophe. Aber wenn einer sagt, oh, ich weiß, ich krieg irgendwann ein Skateboard, dann übt man doch Balance halten, Gleichgewicht halten, ein Ziel ansteuern, da trainiert man doch dafür. Und wenn man es dann hat, jubelt man, fällt auch mal auf die Nase, aber das macht ja nichts. Also versteht ihr, dieses Harren, an etwas dranbleiben, das verleiht auch Kraft. Kann manchmal auch wieder ermüden, aber hier heißt es ja, die auf den Herrn harren, mit Gott rechnen, kriegen neue Kraft. Und das ist keine alte, verbrauchte, sondern neue. Denken wir an Philipper 3, Vers 10, da sagt Paulus, ich will Christus und die Kraft seiner Auferstehung immer besser kennenlernen. Deshalb brauchen wir sein Wort. Nicht mal so als schnelles Häppchen am Morgen, sondern gründliches sich ins Wort Gottes vertiefen. Und was mich immer wieder überwältigt im Epheserbrief, ich kann Ihnen das einfach nicht mehr alles vorlesen, sonst sitzen wir um 3:30 noch hier und dann vermissen Sie Ihr Kaffee trinken. Aber lesen Sie mal den Epheserbrief, was da alles drinsteht über die Kraft. Ich lese nur mal Epheser 2, Vers 18 bis 21 und Kapitel 3, den Schluss, den lesen Sie selbst zu Hause. Da heißt es, er erleuchte euch die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Also Heilige, das sind nicht die mit dem Heiligenschein, sondern die, die wissen, mein Leben gehört Gott und alles, was Gott gehört, ist heilig. So. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird. Ach, entschuldigen Sie, ich habe Kapitel 1 gelesen, habe ich gar nicht gemerkt. Jetzt kommt es nochmal, jetzt kommt wirklich Kapitel 2, Entschuldigung. Da heißt es an einer Stelle, er wirkt mit der Kraft in euch, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wenn wir Jesus gehören, in der Lebensverbindung mit ihm leben, dann haben wir diese Kraft in uns. Also suchen Sie bitte selbst nochmal. Ich finde das jetzt so schnell nicht. Und wenn man aufgeregt ist, dann sowieso nicht. Bitte? Ja, ich habe eins gelesen. Ich wollte zwei lesen, aber da finde ich es jetzt gar nicht. Aber Sie finden das selbst zu Hause. Jedenfalls stimmt es, dass er in uns mit der Auferstehungskraft wirkt. Jetzt denken Sie vielleicht, na, aber ich bin schwach und ich habe auch nicht die Kraft wie andere. Da gibt es so einen Schauspieler, Henning Baum, der sieht schon aus wie ein Baum und er ist stark und Muskeln, ja. Aber das sind wir ja nicht alle. Aber zu Gideon sagt Gott mal, gehe hin in dieser deiner Kraft, in deiner Kraft. Gott gibt das Maß der Kraft. Und im Bewusstsein seiner Gegenwart leben, das heißt auch in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm. Bringen Sie doch alles, was Sie belastet, gleich zu Jesus. Es gibt einen Unternehmer in Württemberg, in Burladingen, Wolfgang Grupp, der fabriziert Unterwäsche. Und den habe ich mal im Interview neulich gehört. Also das ist sicher auch ein sehr rigider und Chef, der auch nicht nur einfach ist, aber der hat das Wohl seiner Mitarbeiter im Blick. Und da hat er gesagt, meine Mitarbeiter können mit Problemen zu mir kommen. Und wenn einer sagt, Herr Grupp, ich habe ein großes Problem, dann sagt er, da bist du selbst schuld. Warum kommst du denn erst, wenn das Problem groß ist, warum kommst du denn nicht schon, wenn das Problem noch klein ist? Er hilft ihm dann trotzdem. Aber das geht mir nach. Warum gehen wir denn nicht gleich zu Jesus mit einer Schuld und lassen die nicht erst anstehen? Und wenn wir Probleme haben, warum gehen wir denn nicht gleich zu ihm, sondern schleppen die so ewig lange vor uns her, bis wir völlig fertig sind? Finde ich, liegt was Wichtiges drin. Die Zusage unseres Herrn steht da, wer mit ihm rechnet, bekommt neue Kraft. So, jetzt haben Sie die Gelegenheit, wenn Sie möchten, aufzustehen und das zu tun, was man in Afrika tut, wenn Sie möchten, aber schön eng an Ihrem Stuhl. Heute können Sie mal zu diesem Lied, das wir jetzt singen, wir singen aber nur noch die zwei Strophen, sonst packen wir das alles nicht mehr heute. Da können Sie, wenn Sie wollen, um den Stuhl rumlaufen oder tanzen oder was Sie wollen, oder aufstehen oder sitzen bleiben, wie Sie wollen. Ich singe Ihnen das mal vor. So, jetzt möchte ich Ihnen noch in einem Schnellverfahren erzählen, wie ich diese Kraft Gottes in meinem Leben bisher erlebt habe, diesen Konfirmationsspruch. Ich wurde mit 15 konfirmiert, mit 21, glaube ich, kam ich zum persönlichen Glauben an Jesus. Da lag aber schon der Tod meiner beiden Eltern hinter mir. Ich brauchte die Kraft, mein Leben allein zu gestalten, auch wenn meine älteren Geschwister mir da zu Hilfe gingen. Ich brauchte Kraft, um dem Ruf Gottes in einen zweiten neuen Beruf als Rallye-Lehrerin und Gemeindediakonin zu folgen. Kraft für die Arbeit mit jungen Leuten, braucht man auch gute Nerven, aber ist auch schön. Kraft, um mich in die Lebensform der Diakonisse hineinrufen zu lassen. Kraft, um mich mit Menschen verschiedener Regionen vertraut zu machen, mit dem Ostelbler, mit dem Schwarzwälder bin ich selbst auch wenn ich Hochdeutsch sprechen gelernt habe, mit dem Rheinländer, mit dem Westfalen, mit dem Sachsen. Und auch jetzt brauche ich Kraft, um Neues zu wagen. Und das fängt mit diesem Ehepaar an. Naja, es fängt mit Gottes Willen an, aber hier mal mit dem Ehepaar Richter. Herr Richter ist Maschinenbautechniker und Pastor und Missionar, hat einige Jahre die UMG Süd geleitet und hat eines Tages bei einem Dienst, den er im Bundesland Brandenburg hatte, da hat er Infos gesammelt über das Bundesland, Berlin ist da eingeschlossen, und dann hat er da einiges festgestellt und dann hat er zufällig, in Anführungsstrichen, im Internet entdeckt, dass da eine ehemalige katholische Kirche zum Verkauf, zur Versteigerung angeboten wurde. Und dann hat er gedacht, da wird eine Kirche versteigert? Könnte da ein neuer Auftrag für mich liegen? Also diese Kirche liegt in der Walzwerksiedlung, der ehemaligen Walzwerksiedlung in der Stadt Brandenburg, im westlichen Teil da gelegen. Und da wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Stahlwerk gebaut, Stahl- und Walzwerk. Und in Eigenleistung durch die Arbeiter dort. Und dann haben die gesagt, wir bauen eine Kirche. 100 Plätze hatte sie. Sie benannten sie nach Bernhard von Clairvaux, der vor ungefähr 1000 Jahren gelebt hat. Es gab bis zu 3 Gottesdienste täglich. Und wir haben vorgestern in unseren Schriftordnern einen Reisebericht von Otto von Bibra von 1950 gefunden. Das war ein Evangelist, der über die Evangelisation in Brandenburg spricht und sehr gut spricht. So, dann hat man da also die Gottesdienste gehabt und nach dem Zweiten Weltkrieg durch die politische Situation der DDR nahmen die Gottesdienste immer mehr ab. Und 1993 wurde das Walzwerk stillgelegt und 2014 fand der letzte katholische Gottesdienst in dieser kleinen Kirche statt. Also da gibt es auch noch eine evangelische Gemeinde, es gibt viele Kirchen in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg. Und dann sind die anderen katholischen Gemeindemitglieder dann geschickt in diese Kerngemeinde in der Stadt Brandenburg. So, und nun wurde diese Kirche also zur Versteigerung angeboten. In der Stadt Brandenburg beträgt heute der Gottesdienstbesuch bei 71.000 Einwohnern 0,6%. Also ein halber Mensch von denen. Oder, ne, müsst ihr ausrechnen, ne, stimmt nicht ganz. Aber also 0,6% auf 100 bezogen, also muss man nochmal ausrechnen. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Und dann hat er mit seiner Frau gesprochen, die hat erst gesagt, nee. Und nach einem Vierteljahr, nachdem sie damals zu Besuch waren, hat sie gesagt, ja. Dann haben sie einen Spenderkreis gegründet und haben dann Kontakte mit dem Pfarrer aufgenommen, dem katholischen Pfarrer. Und dann haben sie einen Preisnachlass gekriegt von 130.000 auf 60.000 Euro, wurde der herabgesetzt. Und sie haben kurz vorher 10.000 Euro geschenkt bekommen. Und dann sagte der katholische Pfarrer oder die katholische Kirche damals, also 10.000 Euro müsstet ihr anzahlen. Die hatten sie gerade geschenkt bekommen. Dann haben sie also saniert, angefangen zu sanieren. Und zwar haben sie gesagt, wir wollen hier eine neue Gemeinde gründen. Das ist keine bestehende Gemeinde, die sie übernommen haben. Sie haben eine ganz neue evangelische Gemeinde gegründet. Die gehört zum Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg. Und Gemeindegründungsarbeit ist nochmal völlig was anderes als Gemeindearbeit. Sie können da gar nichts voraussetzen. Ja, dann haben sie viel Eigenarbeit geleistet. Und dann haben sie am 8. Juli 2017 diese Gemeinde in Berlin-Brandenburg, die St. Bernhard-Gemeinschaftskirche in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg, gegründet. Das hat natürlich viel Verwunderung in dieser Walzwerksiedlung hervorgerufen, wo also noch viele ehemalige Stahlarbeiter, aber auch eine ganze Reihe junger Familien wohnen. Also da kamen dann die, ja, wir würden sagen Prälatin auch zum Grüßen. Ja, und da haben sich natürlich plötzlich da ein paar aus der Geistlichkeit eingefunden, aber nicht nur mit Anerkennung, sondern auch mit kritischem Blick. Und das hat natürlich viel Aufmerksamkeit auch in der Siedlung hervorgerufen. Und nun, so sieht die Siedlung da noch ein bisschen aus. Das ist also das offizielle Banner jetzt, das Begegnungszentrum von St. Bernhard. Nun haben sie natürlich die Kirche angefangen, teilweise zu renovieren. Es ist ihnen wichtig, es waren gleich 2 junge Ehepaare da, die mit ihnen ehrenamtlich arbeiten. Die haben also ihre Berufe, die Männer und auch die Frauen zum Teil. Inzwischen haben sie Kinder oder kriegen gerade Kinder. Auch eine andere Mitarbeiterin, die als Gemeindediakonin für die Arbeit mit Kindern angestellt ist, muss ihren eigenen Spenderkreis mitbringen. Denn da kann man ja auf nichts zurückgreifen. Und dann haben sie etwas später, weil sie an der Kirche da sanieren müssen, schräg gegenüber, vis-à-vis, einen ehemaligen Friseursalon angemietet. Und dort finden so verschiedene Veranstaltungen statt. Also es gibt einmal im Monat einen Gottesdienst morgens, es gibt dreimal im Monat abends eine Bibelstunde, also eine Bibelentdeckergruppe. Dann gibt es einen Kreis für Leute, die gern beten wollen. Dann gibt es einen Kaffee trinken, einen offenen Nachmittag. Sie dürfen auch eine Tasse Kaffee mit in den Gottesdienst nehmen. weil sie sagen, wir müssen den Leuten einen Zugang verschaffen, wir müssen Kontakte aufbauen. Da wurde das Vis-à-vis eingeweiht. Das sind diese zwei Ehepaare und oben rechts die Gemeindediakonin aus Sachsen. Und da gibt es also, wenn Sie auf die Homepage gehen, dann können Sie das nachlesen, gibt es also verschiedene Angebote. Das ist jetzt nicht nur das Mitarbeiterteam, sondern das ist die Gemeinde. Das ist sie. Und davon sind aber manche also dabei, überhaupt erstmal Schritte, ganz vorsichtige Schritte in die Bibel zu tun. Zum Beispiel das Ehepaar Heilmann. Heute vor 9 Tagen hat dieses Ehepaar kirchlich geheiratet. Am Tag seiner goldenen Hochzeit. Vor 50 Jahren hatte es standesamtlich geheiratet. Das Ehepaar, beide waren überzeugte Kommunisten. Und nun, seit 2017, ist da dieses Gemeindegründungswerk, haben sie sich interessiert, haben Kontakt gekriegt, sind zum Glauben an Jesus gekommen, auch mit ganz wenig Bibelwissen. Als ich da war und gesprochen habe, da musste ich alle Begriffe umschreiben, ich konnte gar nichts voraussetzen. Und dann wollten sie, dass sie am Tag ihrer goldenen Hochzeit kirchlich heiraten. Die gehören jetzt zum festen Stamm dieser kleinen Gemeinde. Und dann habe ich letzte Woche erfahren, dass sie jetzt weiter sanieren, um- und neubau, also einen Teil neu und einen Teil umbauen wollen. So, und was hat nun Helmut Mattes, der ehemalige IDEA-Leiter, damit zu tun? Er und Pastor Richter, ich kenne Herrn Mattes auch durch meine Zeit in Sachsen, haben mich angesprochen und dann hier auch im Mutterhaus angefragt, ob ich nicht kommen könnte und ehrenamtlich natürlich, ich bin ja nicht mehr in dem Alter, in dem man jemanden anstellt, ja, und ein Gehalt zahlt, sondern ja, und haben gefragt, ob ich nicht kommen könnte und dort in diesem Gemeindegründungsprojekt einen Teil meiner Zeit, über ein paar Mutterhausdienste, mitarbeiten würde. Naja, das hat man geprüft. Und dann war das Große, ich hatte verschiedene Optionen, auch mit anderen Orten, aber dann war das Große, ich hatte da Kontakt aufgenommen zu der Wohnungsgesellschaft und habe nach einer Wohnung gefragt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir können kommen, sich mal eine angucken, das ist nicht so teuer da, Altbauwohnung, saniert. Und als ich vor den offiziellen Gesprächen in der Stadt Brandenburg war und da zur Wohnungsgesellschaft bringe, da sagt sie, ich sage, gell, Sie haben nichts mit Terrasse oder so. Nee, sagt sie, doch, sagt sie, das ist eine kleine Wohnung, die ist gerade frei geworden. Mit Terrasse, Sie sehen hier meine Gartentür, mit Terrasse und kleinem Garten. Und das ist die Sachsenstraße 32. Ich habe ja mal in Sachsen gearbeitet und Psalm 32 ist mein Einsegnungswort, Vers 8. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, und nun werde ich also dorthin ziehen. Was ich alles tun werde, weiß ich nicht. Also ich werde im Mutterhaus weiter schriftliche Verkündigung und Infostandeinsätze mitmachen, aber werde hauptsächlich Kontaktarbeit machen, Besuche, praktisch mithelfen bei den Veranstaltungen, auch im Rahmen des Gemeinschaftswerkes Verkündigungsdienste übernehmen. Aber ich weiß es noch nicht genau, was Jesus zeigt, wo er die Tür öffnet. Und Ende September werde ich also umziehen nach die Stadt Brandenburg an der Havel. Und dort werde ich dann wohnen, das ist meine Eingangstür. Und bin gespannt, was Jesus alles tun wird. Ich muss dazu sagen, es gibt dieses Lied, Vertraut den neuen Wegen. Da singen wir nachher nur noch eine Strophe, Schwester Hildegard, sonst schaffen wir das nicht. Dieses Lied hat mich mal sehr berührt, bevor ich nach Sachsen gezogen bin. Und nun kann ich also gehen, im Blick auf Gottes Verheißung, die neuen Wege gehen und bin gespannt, was mich erwarten wird. Kann man das wieder zurück? Ja, und jetzt die ganz letzte von hinten. Gehst du einfach durch. Wenn Sie für diese Arbeit mitbeten, wenn Sie uns auch mit Ihren Gaben unterstützen, also was Sie heute einlegen, ist für dieses Projekt Brandenburg gedacht. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Ich danke Ihnen und wir danken Ihnen, wenn Sie das auch mit auf Ihr Herz nehmen, um das sozusagen und dafür beten. Und wenn ich dann mal in Brandenburg eingezogen bin, in der Stadt Brandenburg, und Sie sind zufällig gerade da, dann kommen Sie doch einfach vorbei, rufen Sie mich vorher an, im Mutterhaus erfahren Sie die Telefonnummer, dann kann ich Sie auch zum Kaffeetrinken einladen, dann können wir auf der Terrasse sitzen und uns austauschen über das, was wir mit Jesus erleben. Jetzt beten wir erst und die letzte machen wir gleich nach dem Gebet. Ja, jetzt beten wir miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du der Gott der Kraft bist. Und wir danken dir, dass du uns kennst und dass du uns auch immer wieder beschenkt hast mit deiner Kraft. Ob das zum Lernen in der Schule ist oder in der Ausbildung oder auf unserer Arbeitsstelle, in unserem Familienleben oder auch in unseren Ruhestandszeiten. Du bist der Gott der Kraft und du siehst in alle Schwachheit hinein. Und wir wollen es so machen für diese Woche, wie du es Gideon gesagt hast, geh hin in dieser deiner Kraft. Du kennst unser Maß der Kraft und wir wollen aufschauen zu dir, dass du uns immer neu erfüllst. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Und bevor ich Ihnen im Namen Gottes den Segen zuspreche, möchte ich Ihnen eine gesegnete Fahrt durch diese Woche wünschen. Und gehen Sie auch in der Woche an die Krafttankstelle Gottes. Und dann freuen wir uns auf nächsten Sonntag. Jetzt wollen wir Gott noch um seinen Segen bitten und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Auf Wiedersehen.